Die Presse.
Die Badesaison hat schon begonnen. Ottensteiner Stausee im niederösterreichischen Waldviertel. Heute ist wetterbedingt aber wenig los. Wie viele Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen kenne ich den Ottensteiner Stausee und die Gegend rundherum als Ausflugsdestination meiner Kindheit. Auf einem Volksschulausflug habe ich hier erklärt bekommen, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert. Mit der Familie war ich zum Baden und Wandern hier. Und im Jahr 2020, da habe ich als längst Erwachsene sogar hier Urlaub gemacht. Während der Corona-Pandemie, da schien das nahe Waldviertel deutlich attraktiver als eine riskante Auslandsreise. Vom Ottensteiner über den Dobra bis hin zum Thurnberger Stausee bei Krumau vermarkten sich die Gemeinden Gföhl, Jeithof, Krumau am Kamp, Lichtenau im Waldviertel, Pöller, Rastenfeld und St. Leonhard am Hornerwald als Region Kampseen und das touristisch recht erfolgreich. Kühle Seen und familiengerechte Abenteuer mit Fischen, Paddeln und Campen, so kenne eben nicht nur ich, sondern viele aus Wien oder Niederösterreich die Gegend im nördlichen Waldviertel, irgendwo zwischen Zwettl, Allensteig und Krumau. Von Naturschutz oder Urwäldern habe ich als Kind allerdings bei meinen Ausflügen hierher nichts gehört. Und umso überraschter war ich, als die Landesregierung Niederösterreich 2024 erstmals davon gesprochen hat, ausgerechnet in dieser Region Österreichs 7. Nationalpark gründen zu wollen. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich habe mich rund um die Kampseen und entlang des Kamps auf Spurensuche begeben, um herauszufinden, wieso ausgerechnet hier ein Nationalpark entstehen soll. Wie es bei dem Projekt gerade läuft und woran es vielleicht noch scheitern könnte. Frühjahr 2023. In Niederösterreich tritt die schwarz-blaue Landesregierung ihr Amt an. Viele blicken ihr kritisch entgegen.
Ich glaube, sie wollen mir Gott helfen.
Nicht zuletzt unter Umwelt- und Naturschutzorganisationen ist die Skepsis groß. Die FPÖ setzt sich offen für Lockerungen im Artenschutz ein. Und sie macht sich gegen europäische Vorgaben in Sachen Naturschutz stark. Es ist auch kein blauer, sondern ein schwarzer Landespolitiker, der ein Jahr darauf, im Mai 2024, mit einem überraschenden Vorstoß an die Öffentlichkeit geht. Der damalige Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko verkündet gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernkopf Pläne für einen weiteren Nationalpark. Und zwar im nördlichen Kamptal im Waldviertel. Er kommt selbst aus dem Waldviertel und war vor seiner Karriere in der Politik Direktor des Nationalparks Thayertal.
Es macht mich wirklich stolz und froh, dass wir gemeinsam in dieser Regierungsriege hier vertreten durch uns vier diese Idee in unseren Wurf bringen wollen, dass wir an diese Idee auch wirklich glauben. Es ist, wie gesagt, für mich nicht nur Vision, sondern für mich ist es Herzensangelegenheit.
Ein Nationalpark, der klingt nach viel. Ein Nationalpark, der kostet aber auch viel. Eine Umsetzung ist nicht nur kostspielig, sondern langwierig, juristisch und politisch komplex. Der Initiative der Landespolitik müssten jetzt Jahre harter Arbeit folgen, um die naturschutzfachlichen Anforderungen zu erfüllen, die notwendigen Mittel dafür aufzutreiben und um die Bevölkerung an dem Prozess zu beteiligen und für das Projekt zu gewinnen. Wie viel Willen gibt es dazu in der Politik? Wie viel Begeisterung in der Bevölkerung und auf welcher naturschutzfachlichen Grundlage beruht eigentlich die Idee? Auf einem unscheinbaren Parkplatz am Straßenrand, ein wenig südöstlich vom touristischen Hotspot der Region, also abseits von Badewiese und Bootsverleih. Hier bespricht eine Gruppe Motorradfahrer ihre weitere Route und an der nahegelegenen Straße donnert der Fernverkehr vorbei. Hier treffe ich Matthias Schickhofer. Der Naturfotograf, Buchautor und Umweltschützer ist in Zwettl aufgewachsen und er kennt die Wälder der Gegend seit seiner Kindheit. Gleich neben der Straße auf einer steilen Böschung zeigt er mir einen der weniger bekannten Naturschätze des Waldviertels.
Das ist auch ein Baum hier und das ist sozusagen einer der schönsten Altbestände. Bekannterweise direkt neben der Staumauer, neben der Straße. Warum ist das noch so? Der Grund dafür liegt vermutlich in dieser Granitburg, die wir da sehen. Der Wald war immer so steil. Und die Straße und so, das gibt's ja noch nicht so wahnsinnig lang. Das Kanntal war immer eher, weil es steil eingeschnitten ist in das Granithochland, war das Holz schwer zu bringen. Das ist der Grund, warum es hier auf den Abhängen noch alte Waldreste gibt. Früher war das wahnsinnig aufwendig, so einen dicken Baum umzuschneiden. Ne? Und wir haben da tagelang gesägt mit diesen Urwaldbäumen. Und dann muss man den natürlich zerkleinern und in Pakete bringen, dass man das mit Pferd herausbringen konnte. Da gab es früher noch keine Traktoren. Und ja, und da, wo es halt steil und steinig ist und wo man halt nicht gescheit zufahren kann, da sind halt so alte Stände noch über. Und teilweise auch aus Liebhaberei. Ja, wenn die Besitzer dann gesagt hat, nein, das ist halt so das letzte Rest vom schönen alten Wald, das lassen wir halt stehen.
Zwischen den dicken alten Stämmen, die Schickhofer mir zeigt, bedecken Farne, Keimlinge und jüngere Bäume den steil abfallenden Waldboden. Kleine Felsbrocken und umherliegendes Totholz erschweren das Vorankommen. Ein bewirtschafteter Wald sieht anders aus. Das merkt man gleich.
Das Ökoteam Graz, das für das Naturschutzgebiet Dober, sich jetzt mal angeschaut, welche Arten kommen hervor. Ja, die haben etliche Arten gefunden, aber fast alle wertvollen Arten waren nur hier. Also nur auf dieser kleinen Hektarfläche. Das gesamte Naturschutzgebiet sind 260 Hektar und ein bisschen mehr. Und auf diesen 3-4 Hektar hier konzentriert sich die Artenvielfalt.
Das ist eine richtige Insel.
Das ist ein letzter kleiner Hotspot, Biodiversitätsinsel. Und warum? Weil eben diese alten Bäume hier stehen. Ne? Das ist ein Großteil der Biodiversität in Wäldern, ist gebunden an reife, also mature, ökologisch reife Wälder, die eine Mischung haben aus alten Bäumen, stehendem Totholz. Das ist überhaupt das Wichtigste für die Artenvielfalt, das stehende Totholz. Ja? Aber auch Altbäume mit Höhlen und Balken. Da haben eben dann Fledermäuse und Eulenvögel etc., die haben halt dann ihre Nist- und Brutmöglichkeiten. Stehendes Totholz ist auch für Zylobionte Käfer wichtig, die wiederum Nahrung sind für viele Vögel. Das heißt, wenn man diese Altbäume hier eliminiert, eliminiert man ungefähr 80% der Biodiversität. Also diese letzten paar Hektar, die sollten wir halt doch irgendwie, sollten wir sie doch schaffen, dass wir die halten. Ja.
Uralte Baumbestände und seltene Tierarten. So begründet auch die Regionalpolitik ihre Vision. Auf einer Fläche von etwa 4000 Hektar soll rund um die Kampseen der Nationalpark Kampwald entstehen. Eine Fläche, die hauptsächlich dem Gut Ottenstein gehört, in Besitz der Windhag-Stipendienstiftung. Eine Win-Win-Situation, wie der damalige Landesrat Ludwig Schleritzko auf einer Pressekonferenz erklärt.
Wir kommen damit natürlich auch dem Ursprungsziel oder dem ständigen Ziel der Windhag-Stipendienstiftung nahe, nämlich einzigartige Wälder im Herzen des Waldviertels auch für kommende Generationen zu bewahren und zu schützen.
Und falls Sie nicht zufällig auch aus Niederösterreich sind, dann fragen Sie sich jetzt bestimmt, was bitte ist die Windhag-Stipendienstiftung? Nun, die gemeinnützige Stiftung, heute verwaltet vom Land Niederösterreich, fördert seit dem 17. Jahrhundert Studierende aus Niederösterreich. Wie der Zufall es will, habe auch ich vor Jahren als Studentin einmal ein Stipendium der Stiftung bekommen. Verliehen hat mir das damals niemals anders als Landesrat Schleritzko. Als Besitzerin des Gut Ottenstein ist die Stiftung heute nicht nur forst- und fischereiwirtschaftlich, sondern auch touristisch tätig. Und der überwiegende Teil der Fläche des geplanten Nationalparks soll eben aus Ihrem Besitz kommen.
Warum? Da gibt es drei Gründe dafür. Warum eignen sich diese Flächen der Windhag-Stipendienstiftung ganz besonders für die Gründung eines Nationalparks? Das eine ist, die Schutzflächen an sich bieten einen perfekten Ausgangspunkt. Es gibt einen einzigen Grundbesitzer.
Auch Thomas Knoll, jener Landschaftsplaner, der mit seiner Beratungsfirma mit den weiteren Arbeiten zur Entwicklung des Nationalparks beauftragt ist, hat mir im Interview Gründe dafür erklärt.
So einen Nationalpark im Norden von Österreich gibt es nicht oder nur einen. Das ist der Nationalpark Deiertal, der eine spezielle Flusslandschaft schützt, ganz toll, auch ein sehr schönes Beispiel für einen Nationalpark in Österreich. Aber die klassischen Alpenlandschaften, die in Wald- und Mühlviertel gebildet sind durch die Granit, Landschaften, die ein bisschen skandinavisch anmuten, mit Teichen und Waldlandschaften, ist eigentlich nicht abgedeckt. Und diese Abdeckung gelingt mit dem jetzigen Projekt Nationalpark Kampwald sehr gut. Warum das so gut gelegen ist, ist, wir brauchen für den Nationalpark Naturräume, die zumindest das Potenzial haben, in Richtung 10.000 Hektar zu gehen. Das schaffen wir in Österreich praktisch nicht. Der jetzige Nationalparkprojekt hat den Vorteil, dass wir mit einer Kernfläche von rund 4.000 Hektar nur 2 Grundbesitzer betreffen und angrenzend als Nachbar den herausragend naturräumlich bedeutsamen Truppenübungsplatz haben.
Ein großes Projekt, für das es erst einmal viel Geld gegeben hat. Aus den Bundesmitteln des Biodiversitätsfonds bekommt das Naturschutzgebiet Dobratal als späteres Herzstück des Nationalparks und eine Art Vorläuferprojekt fast 7 Millionen Euro zugesprochen. Die gleiche Landesregierung, die sich offen gegen das EU-Renaturierungsgesetz ausgesprochen hat, nimmt die Bundesgelder dann doch gerne, wenn sie ein regionales Leuchtturmprojekt finanzieren sollen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernkopf.
Die Chance, einen dritten Nationalpark in Niederösterreich zu etablieren, die ist ganz real geworden durch diese heutige Entscheidung, weil es Geldmittel vom Bund dafür gibt. Was wollen wir machen? Das Naturjuwel schützen, aber auch eine optimale Regionalentwicklung, Wertschöpfung in die Region bringen. Das ist das Ziel dieser wunderbaren Aktion und das werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam auch schaffen.
Das Geld ist durchaus notwendig, denn ein sehr großer Teil der angedachten Waldfläche ist bis vor kurzem forstwirtschaftlich genutzt worden. Und solche ehemaligen Wirtschaftsflächen voller Fichten, also dem Nutzbaum der Forstwirtschaft schlechthin, die haben naturschutzfachlich nicht den gleichen Stellenwert wie naturnaher Altbestand. Ein paar Kilometer flussabwärts entlang des Kamm zeigt mir Matthias Schickhofer den Unterschied.
Das ist auch immer Windhagen.
Wir sind jetzt schon im geplanten Naturschutzgebiet. Also da oben beginnt es, wo wir vorher waren, in dem Altbestand. Und jetzt sind wir am sozusagen Ostende. Und man sieht hier eh, das ist alles Jungwald hauptsächlich. Also hat nicht ganz den Charme und Reiz des Altbestandes, den wir vorhin gesehen haben. Das ist eine Fläche, wie man sie im Waldviertel eigentlich fast überall findet. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass man hier nicht auch Prozessschutz machen kann. Weil natürlich, wenn ich jetzt überhaupt nichts tue, in einem normalen Wirtschaftswald würde so ein Jungwald jetzt einmal 30, 40 Jahre wachsen, ohne dass man das viel tut. Das heißt, in den nächsten 30, 40 Jahren wird sich der Jungwald nicht wirklich unterscheiden von einem Jungwald außerhalb des Naturschutzgebietes.
Mit den zugesprochenen 7 Millionen ist zwar noch kein Nationalpark finanziert, aber es reicht, um eine Fläche von vorerst 270 Hektar unter Schutz und somit außer Nutzung zu stellen. Wie mir Landschaftsplaner Knoll erzählt hat, werden dort jetzt erst einmal Naturwälder entwickelt.
Also wie genau funktioniert das? Was macht man dann da im Detail?
Erstens, dort, wo wir Naturwälder entwickeln wollen, machen wir außer Nutzungsstellung der Waldbewirtschaftung, entnehmen Schritt für Schritt die Fichten und entwickeln Buchenwälder. Ja, das ist forstwirtschaftliches Handwerk. Ja, und in diese jung entwickelten Buchenwälder wird dann nicht mehr eingegriffen. Das heißt, hier entfernt man Fichtenbestände Schritt für Schritt und dann hat man Naturwälder und die sind im Idealfall so, dass man sie einfach nicht mehr angreifen muss. Das betrifft sicherlich 2.000, 3.000 Hektar dieser Fläche, 2.000, 2.500 Hektar dieser Fläche.
Die Entfernung der Fichtenbestände, die hat auch medial für Aufsehen gesorgt. Kritik an Schlägerungen im geplanten Schutzgebiet titelt der ORF Niederösterreich im April 2026.
Ich war hier mit einem Team vom ORF Niederösterreich. Die wollten hierher, das ist so ähnlich wie mit dir. Die wollten, dass ich dahergehe und das präsentiere und haben dann da unten gehört, dass da mit Motorsägen gearbeitet wird. Ja? Und das wurde dann sozusagen veröffentlicht. Ja? Und am Montag darauf gab es dann diverse Anrufe, dann hat die diverse Anrufe sind Pölten bei mir und wie geht das? Und die müssen dann sehr informieren, sage ich, ich muss überhaupt nichts informieren. Ich halte, das wäre ein Riesenfehler, ein paar Wochen bevor eine Fläche, ein Naturschutzgebiet wird, ein strenges, dann noch sozusagen werthaltige Fichten rauszuholen.
Also wie soll man sagen, am Ende ist alles Drama, sagt das Burgtheater. Ja. Wenn so ein Projekt lanciert wird von der Politik, dann gibt es immer ein bisschen Drama rundherum, weil alle Menschen Hinweise, Vorschläge, Sonstiges haben, ja. Und mit diesen Nebengeräuschen muss man leben. In dem Fall war es ein bisschen ärgerlich, weil das Pflegemaßnahmen zur Umsetzung des Naturschutzprojektes waren. Der Vorwurf wirklich einfach falsch war, weil es ist ein klassisches Management, naturschutzfachliches Managementmaßnahme gewesen, nämlich die Entnahme von Fichten im zukünftigen Naturschutzgebiet.
Abholzungen im zukünftigen Naturschutzgebiet, auch wenn es sich dabei um eine klassische naturschutzfachliche Managementmaßnahme, wie Knoll sagt, handelt, damit sind nicht alle einverstanden.
Das ist sicher ein Fehler gewesen, ne? Und das dämpft im Grunde das Renommee des ganzen Projekts. Wenn solche Sachen passieren, dann bietet das Angriffsfläche für die Gegnerschaft. Und dann spricht man nicht mehr über die Chancen, die das hat, sondern muss sich dann rechtfertigen.
Schickhofer ist Koordinator eines Zusammenschlusses verschiedener Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Sie haben für den angedachten Nationalpark noch ein paar Verbesserungsvorschläge parat. Die Plattform Nationalpark Kamptal, zu der unter anderem der WWF, der Naturschutzbund, Global 2000, Lanius und BirdLife gehören, schlägt ein deutlich umfassenderes Konzept vor. Mit einer Fläche, die von Ottenstein bis zur Rosenburg reicht und neben den Windhagschen Flächen auch noch das mittlere Kamptal in die Planung mit einbezieht.
Und wir haben dann gesagt, das stellt halt Fragezeichen, warum man es ausgerechnet da macht. Ja. Im mittleren Kamptal braucht es eine Lösung, weil da gibt es Gerichtsverfahren mittlerweile. Da gibt es urwaldähnliche Wälder, die stehen nach EU-Recht unter Schutz. Das wird in Österreich aber nicht exekutiert. Ja. Und da gibt es ein riesen Konfliktpotenzial. Und eigentlich wäre es sinnvoll, aus ökologischen Gründen, aus sozialpolitischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, ja, weil die Großgrundbesitzer dort, die haben Klöster und Schlösser, die alle viel Geld kosten. Und wenn man das mit einem Nationalpark sozusagen mit zusätzlichen Mitteln auch als Informationszentrum und so weiter ausbaut, dann könnte da auch Wertschöpfung entstehen.
Der Plattform zufolge hätte das auch noch einen weiteren großen Vorteil. Denn wo oder wie ein Nationalpark in Österreich ausschaut, ist nicht nur gemeinsame Sache von Bund und Land, wie Landwirtschaftsplaner Knoll erklärt.
Nämlich dann, wenn einmal Bund und Land mit einem § 15a-Vertrag sozusagen grundsätzlich entschieden haben, das zu machen, dann werden die Planungen vertieft und dann wird man irgendwann einmal den Punkt haben, dass die Nationalparkwertung auch ins Gesetz landet. Im Gesetz landet, im niederösterreichischen Nationalparkgesetz zum Beispiel. Und in der Phase wird man dann auch die IUCN-Zertifizierung brauchen.
Auch eine dritte Instanz hat dabei noch ein Wörtchen mitzureden, nämlich die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation. In den zuständigen Ländergesetzen ist nämlich festgehalten, dass ein heimischer Nationalpark jedenfalls den strengen Kriterien einer Schutzzone 2 der IUCN entsprechen muss.
An welchem Punkt wird da die IUCN ins Spiel kommen? Also quasi erst nachdem man sich final dafür entschieden hat, ja, man will das, oder schon davor?
Also davor wird die IUCN kontaktiert. Jetzt schon vermutlich Ende des Jahres wird man einen ersten Aufschlag machen, mit den Kolleginnen und Kollegen Gespräche zu führen. Das ist ein Fachgespräch. Ja. Die offizielle Zertifizierung vielleicht, obwohl der Begriff, weiß ich nicht, ob man den so verwendet, aber die Bestätigung des Nationalparks als fachliche Würdigung, ist sicherlich erst in den Jahren danach. Da gibt's in der Zwischenzeit, soweit ich das weiß, einen eigenen Evaluierungs- und Prüfungsprozess. Das wird sicher erst in den Jahren nach 28 stattfinden.
Es hieß am Anfang auch vom Nationalparkplaner Knoll, es gibt Probleme, weil die IUCN will im Grunde ein großes Gebiet haben, also mehr als 10.000 Hektar. Das steht aber in den Richtlinien nicht drin. Das ist zwar Usus, dass die IUCN sagt, es wäre halt schön, ja, aber in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft wie dem Waldviertel eine Fläche von mehr als 10.000 Hektar zu finden, ist unmöglich. Das geht nicht. Das heißt, wenn man hier ein Nationalparkprojekt machen will, dann muss man mit den Flächen, die sich einigermaßen dafür eignen, auskommen. Und da sind wir dann eher bei 1.000, 2.000 Hektar, so wie im Teiertal. Der ist ja auch nicht, so, der ist ja nicht größer. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die IUCN das ja überprüfen wird und die das anschauen wird, dass die das akzeptieren werden, wenn die sehen, wie wertvoll diese Wälder hier sind und dass es hier Flusstalabschnitte gibt, die nahezu wild sind. Also im mittleren Kamptal im Wesentlichen. Weil hier, wo wir jetzt beim Doberstausee, da ist halt eine Straße und das ist ein Stausee. Stausee ist natürlich keine Natur. Das ist ein technisches Werk zur Stromproduktion. Das ist eine Industrielandschaft eigentlich. Ja.
Jetzt will auch ich sehen, wovon hier die Rede ist. Matthias Schickhofer erklärt sich bereit, mir nicht nur das Industriegebiet, sondern auch noch die Wildnis zu zeigen. Doch kaum haben wir das Naturschutzgebiet verlassen, halten wir erneut an. Direkt neben dem Straßenrand liegt eine alte Buche, frisch gefällt.
Also das ist jetzt ein wirklich wertvoller alter Buchenwald, der ist direkt neben der Grenze des geplanten Naturschutzgebietes. Es ist nicht mehr drinnen. Ich habe dem Naturschutzgebietplaner vor ein paar Wochen gesagt, bitte nehmt diesen Wald auch noch hinein in das Schutzgebiet. Ja, das war damals noch nicht, das ist ganz frisch hier. Und habe gemeint, dass dieser Wald hier ökologisch wirklich wertvoll ist, im Unterschied zu vielen Flächen im geplanten Naturschutzgebiet. Und jetzt stehen wir hier und sehen, dass hier ganz frisch eine uralte Buche umgeschnitten worden ist, beziehungsweise also nicht nur eine, sondern auch dort die ganze Gasse hinauf ist da abgeholzt worden. Das ist möglicherweise, schätze ich jetzt mal, eine Reaktion auf meine Intervention, dass man das vielleicht in das Schutzgebiet reinnimmt. Also das sind hier wirklich wertvolle Flächen. Und dass man das jetzt kaputt macht, das ist ein ziemlicher Stimmungsdämpfer.
Die Buche mit meterdickem Stammdurchmesser hat eine richtige Lücke im Blätterdach hinterlassen. Dahinter sieht man, dass noch weitere Bäume gefällt worden sind.
Einer der wenigen noch vorhandenen alten Buchenwälder wird jetzt kaputt gemacht, kurz bevor das Naturschutzgebiet kommt. Also ich bin einigermaßen entsetzt.
Das Drama, wie die einen sagen würden, oder der ideologische Konflikt, wie die anderen sagen würden, geht also weiter, noch bevor die tatsächliche Arbeit am Nationalpark begonnen hat. Hören Sie morgen, warum die Fläche im mittleren Kamptal für ordentlich Diskussionsstoff sorgt, bis wann die Umsetzung eines Nationalparks eigentlich realistisch ist und, nicht zu vergessen, wollen das eigentlich die Waldviertlerinnen und Waldviertler? Der Beitrag ist mit Unterstützung eines Stipendiums des Netzwerk Klimajournalismus entstanden.